Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer. Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg ist immer noch Rekordaufsteiger und damit nächstes Jahr Teil der ersten Fußball-Bundesliga. Und wir wollen noch einmal darauf zurückblicken, wie es eigentlich dazu kam und damit ein letztes Mal in der Saison 2017-2018. Herzlich willkommen zu Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir drei Gäste eingeladen, deren Stimmen, denke ich, hinreichend aus dieser Saison bekannt sind. Und das sind Jakob, Markus und Max. Hallo ihr drei.
Hallo.
Hi.
Servus.
Ja, wenn ihr euch jetzt denkt, warum klingt Markus anders, er konnte den Relegationsbart endlich abrasieren. Das ist der Grund für diesen verbesserten Klang. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich, wie gesagt, jetzt darüber sprechen, wie der 1. FC Nürnberg dahin gelangt ist. Wir hatten ja im Winter bereits darauf geschaut, wie es ja im ersten Halbjahr quasi verlief, wie die ersten 18 Saisonspiele in der Liga und dann eben auch die entsprechenden Pokalspiele verlaufen sind und wollen nun eben bei Spieltag 19 beginnen, wollen darüber hinaus dann natürlich auch so ein Fazit ziehen, vielleicht für den einen oder anderen Spieler. Wer hat uns besonders überzeugt? Wer hat uns vielleicht auch enttäuscht? Und was ist uns in diesem Jahr und im zweiten Halbjahr insbesondere in Erinnerung geblieben? Woran werden wir uns, abgesehen natürlich vom Aufstieg, noch eine ganze Weile erinnern? Anfangen wollen wir, wie gesagt, aber nochmal so ein bisschen mit dem Verlauf der zweiten Bundesliga. Es ging am 19. Spieltag los, der FCN zu diesem Zeitpunkt Dritter in der Tabelle, empfing Jan Regensburg, die alles andere als weit weg waren zum damaligen Zeitpunkt und ich glaube von uns damals auch als ein durchaus unangenehmer Gegner eingeschätzt wurden. Man hatte das ja bereits im Hinspiel gesehen, Markus, und das Spiel ging dann 2-2 aus, war eine Partie, die vielleicht ein ganz guter Gradmesser damals auch gleich war, um nach der Winterpause zu wissen, wo man steht.
Da gleich Regensburg haben, die uns ein bisschen aufgezeigt haben, wie die anderen Mannschaften in der Rückrunde wahrscheinlich gegen uns spielen werden. Ziemlich massierte Deckung, frühes Pressing, haben uns gar nicht erst wirklich ins Spiel kommen lassen und sind dann über Konter dann sehr gefährlich geworden. Der Club hat für sein eigenes Spiel sehr viel Geduld gebraucht und ja, man kann eigentlich sagen, es war ein bisschen die Blaupause für den Rest der Rückrunde.
Das ging ja dann weiter, Jakob, in den nächsten Wochen erstmal noch relativ erfolgreich. Union Berlin wurde ein bisschen glücklich, vielleicht auch wenn gleich nicht unverdient, 1-0 geschlagen. Edgar Salli hat am Ende für mehr Schlagzeilen in diesem Spiel gesorgt als der eigentliche Torschütze Everton. 1-0 ging das damals aus und dann eine Woche später schlug man Erzgebirge Aue mit 4-1 in dem Spiel, bei dem gefühlt das halbe Stadion das Gegentor nicht gesehen hat. Es kam 0-0 gegen St. Pauli, 3-1 gegen Duisburg und zu dem Zeitpunkt lief's ergebnistechnisch richtig gut, spielerisch mal mehr, mal weniger. Wenngleich man wahrscheinlich spätestens beim St. Pauli-Spiel dann ansetzen muss und da ja dann so eine kleine Zensur setzen muss, denn in dem Spiel verletzte sich Michael Ishak.
Ja, absolut. Also das war ein bisschen der Turning Point zum Schlechten. Ich muss Markus zustimmen, dass Regensburg wirklich ein harter Auftakt war, wo wir auch verdienten Punkt mitgenommen haben, aber auch verlieren hätten können. Gegen Union war unsere Standardstärke, die uns leider dann auch irgendwie mit dem Pauli-Spiel abhanden gekommen ist, noch da. Gegen Aue war es eigentlich ein relativ lockerer Sieg, die waren da sehr schlecht in Form, sind zu unserem Glück dann später ein bisschen besser in Form gekommen. Und ich glaube, zum Pauli-Spiel braucht man nicht so wahnsinnig viel sagen. Ich glaube, die Ishak-Chance, bei der er sich verletzt hat, war auch die beste Chance im Spiel für uns. Pauli war schlechtestes Heimteam, wir beste Auswärtsmannschaft und da war es ein bisschen glücklich für uns. Gegen Duisburg hat Tobi Werner uns das Ding gewonnen mit seinem rausgeholten Elfmeter am Anfang, wo sich der Verteidiger von Duisburg auch unfassbar blöd angestellt hat. Und ja, das war halt dann der Ausfall von Ishak, der unser bester Offensivmann war, nicht nur durch Tore, sondern halt auch durch 5 Vorlagen, die er bis dahin hatte und das Gegenpressing vor allem. Das ist uns dann komplett weggegangen. Also ich finde, das war sehr auffällig. Wir sind viel, viel schlechter vorne draufgegangen, viel, viel vereinzelter. Da hat so die Speerspitze gefehlt. Und dadurch hat sich das ganze Spiel nach hinten verlagert. Und wir hatten auf einmal Riesenschwierigkeiten, Chancen herauszuspielen.
Ja, Max, Jakob hat es angesprochen, St. Pauli war schon mal so ein kleiner Fingerzeig. Duisburg hat dann vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinweggetäuscht, wie schwer der Ausfall von Michael Lischak wirkt. Und dann ging es nach Bochum. Da war man dann zu dem Zeitpunkt sogar Tabellenführer. Bochum war 14. Und eigentlich war das Programm in den Wochen darauf wie gemacht für Nürnberg. Denn es ging gegen viele Gegner, auch aus der unteren Tabellenhälfte. Und nichtsdestotrotz ist das tatsächlich jetzt die Saisonphase. Und da spreche ich, glaube ich, wirklich für die komplette Saison, in der Nürnberg die größten Probleme hatte, in der es ergebnistechnisch dann auch gar nicht mehr lief. Das Derby war dann natürlich so ein bisschen der Gipfel gleich im letzten Endes dritten Spiel, ohne Michael Ischak das Krachen verloren wurde. Und da profitierte Nürnberg dann letzten Endes ein Stück weit eben auch davon, dass es ein Schneckenrennen zu dem Zeitpunkt um den Aufstieg war, denn als dieses ganze Dilemma dann endlich ein Ende fand, war Nürnberg ja nach wie vor Zweiter.
Ja, absolut, was ja auch damit zu tun hat, dass andere oder unsere Mitstreiter, die anderen Mannschaften, sich eben oben genauso schwer getan haben, Punkte zu sammeln. Ich weiß gar nicht, wie die Statistik da aussieht, aber Kiel hat ja anfangs der Rückrunde auch gar nicht gut gepunktet. Und für mich hat sich das, glaube ich, auch schon so ein bisschen von der Spielidee her abgezeichnet zu Beginn der Rückrunde, dass es eben das ganze Auftreten deutlich weniger dominant war als noch in der Hinrunde. Und natürlich dann mit dem Gipfel im Derby, das ich auch live miterleben durfte im Stadion, wo wirklich mal wieder Euphorie zu spüren war und alle gedacht haben, nach dem tollen Sieg in der Hinrunde können wir das wiederholen. Und das war wirklich der Tiefpunkt. Herausheben würde ich auch das Spiel gegen St. Pauli noch, was auch so ein wirklicher Tiefpunkt war, also was wirklich eins der grottigsten Spiele dieser Saison war. Und wie Jakob eben vorhin auch schon gesagt hat, durch den Ausfall von Ischak ging wirklich jede Idee und jede Möglichkeit der Chancenerarbeitung uns irgendwie ab. Also auch das Spiel gegen Bochum ganz, ganz schlimm. Und so ging das eigentlich relativ weit oder ja eben weiter. Was zu unserem Glück war, wir haben es irgendwie oft geschafft, einen Unentschieden irgendwie zu erreichen und rauszuholen, was wir vielleicht in anderen Saisons, wo wir eben Niederlagen eingesteckt hätten, das war vielleicht das, was uns dann über Wasser gehalten hat, aber das war auf jeden Fall eine schlimme Phase und ich hatte mich da wirklich auch fast schon wieder von der Hoffnung verabschiedet.
Ja, da sahst du, glaube ich, nicht alleine den Aufstieg davon schwimmen. Es gab ja dann nach der Niederlage gegen Fürth eine 1-0 Niederlage gegen Bielefeld, ein 1-1 in Darmstadt, ein 1-1 gegen Dynamo Dresden. In der Phase dann auch, Markus, wo die Defensive uns ja bisweilen so ein bisschen den Hinter gerettet hat, aber dann eben auch der FCN vielleicht ja einen möglichen Sieg mitunter mal hergeschenkt hat oder die Möglichkeit auf den Sieg, weil wir hatten es jetzt angesprochen, offensiv war das sowieso schon sehr viel Stückwerk, defensiv dann manchmal einfach nur einer gepennt hat und daraus dann aber die Gegner meist ja relativ erbarmungslos und humorlos direkt ein Gegentor für den FCN produzierten.
Ja, besonders ärgerlich war das zum Beispiel dieser Last-Minute-Treffer in Bielefeld, wo wir eigentlich so das Spiel über recht sicher gestanden haben, aber dann kurz vor Schluss dieses saudämliche Tor, was wir da bekommen haben, das hat sich in der Phase so ein bisschen bei uns schon manifestiert, dass wir relativ gut und sicher eigentlich gestanden haben, aber wie du schon sagtest, immer wieder mal so ein Sekundenschlaf von irgendjemand in der Abwehr oder jetzt nicht nur die Viererkette, sondern ich sag mal im Defensivverbund, der dann meistens von den gegnerischen Mannschaften ziemlich eiskalt dann ausgenutzt wurde. Und was mir in der Phase auch aufgefallen ist, war zum Beispiel in der Hinrunde war Everton noch so, da konnte eigentlich kommen, was wollte. Ich habe immer ganz niedrigen Puls gehabt, weil ich gewusst habe, irgendwie kriegt er den weg und gewinnt den Zweikampf. Und da hat er so in der Rückrunde dann ein bisschen von seiner Souveränität auch ein bisschen eingebüßt gehabt. Und dann kam natürlich eben noch dazu, dass in der Offensive einfach jemand gefehlt hat mit Michael Ishak. Jetzt weniger wegen seinen Toren, sondern ganz einfach als Anspielstation, als jemand, der den Ball mal festmacht, der mit dem Rücken zum Tor einen Ball behauptet. Und das war eigentlich, sein Ausfall war in der Phase überhaupt nicht zu kompensieren.
Es war dann so, dass Ishak viel schneller als eigentlich von allen erwartet wieder da war, Jakob. Bereits am 29. Spieltag stand er dann eben wieder im Kader und spielte dann auch 45 Minuten gegen Heidenheim. Heidenheim zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens auf dem Relegationsplatz, und zwar unten, und Nürnberg ja dann schon mit deutlichem Rückstand auf Fortuna Düsseldorf. Kiel allerdings absoluten Schlagweite. Dahinter lauerte dann Ingolstadt, die der nächste Gegner nach Heidenheim werden sollten. Und das war dann so eine Situation, wo man ja das Gefühl hatte, jetzt muss irgendwann, um hier mal das Phrasenschwein zu füttern, muss der Bock umgestoßen werden. Wir müssen jetzt anfangen, wieder zu gewinnen. Denn es war ja dann nicht nur Ingolstadt, es war ja dann eben auch noch Kiel, die direkt darauf der Gegner des FCN waren. Und es waren dann die Wochen, in denen es galt. Und, das muss man dann jetzt rückblickend halt auch so sagen, das waren die Wochen, in denen der FCN mit Michael Ishak dann wieder abgeliefert hat. Von diesen verbleibenden 6 Saisonspielen, die dann zu dem Zeitpunkt noch zu spielen waren, waren ja eigentlich nur noch 5 von richtiger Relevanz, denn nach Sandhausen war der Aufstieg klar. Und von denen wurde tatsächlich nur ein einziges nicht gewonnen, und das war das gegen Ingolstadt, als man aber auch noch einen Punkt mitnahm.
Ja, die schöne Phrase mit dem Bock, die haben wir ja mehrfach verwendet. In der Zeit, wo wir kein Tor geschossen haben, erstmal übers Tor schießen. Dann hatten wir das Darmstadt-Spiel, da war endlich unsere Standardstärke wieder da. Die Standardsituationen wieder da. Und wir haben zwar getroffen am Standard, aber das fand ich jetzt nicht so überragend, das Tor von Marc Reiter. Und irgendwie ab Heidenheim hat dann vieles wieder gestimmt. Das, was ich im Gegenpressing vorhin gesagt habe, natürlich. Ein Gegner, der massiv verunsichert war und sehr vergleichbar bei Heidenheim mit dem Duisburg-Spiel mit einem unerfahrenen Innenverteidiger beziehungsweise einem Innenverteidiger mit dem Katastrophentag, die sich mehr oder weniger auch, haben sie ja gesagt danach, dass sich 2 Tore selber schießen oder 3 Tore selber schießen. Allerdings auch, muss man sagen, mit einem 0-1 durch einen Sonntagsschuss von Verhoek, nachdem er erstmal wieder aufstehen muss, weil wir haben es das vierte Mal am Stück, dass wir 0-1 in Rückstand gehen. Und davon haben wir halt die ersten 2 verloren, dann 2-mal gerade noch so ein 1-1. Und jetzt haben wir das einfach sofort umgebogen, im Gegenangriff sofort gescored. Und das war so der Moment, wo man halt gemerkt hat, wie wichtig Ishak für unser Spiel ist und was es auch für die anderen Spieler wieder ausmacht. Vor allem Behrens, der vorne wieder Platz gehabt hat. Ingolstadt war für uns wieder, wie es Derby gegen Fürth, einfach ein wahnsinnig schweres Spiel mit einem Gegner, der wirklich mit Schaum vor dem Mund gespielt hat. Also ich glaube, dass der Kutschke niemanden in den Hals gebissen hat, das hat mich ein bisschen überrascht in dem Spiel. Und da macht dann Srelak, der unglücklich agiert hat und eine wirklich schwere Saison hatte davor mit den 2 Verletzungen, macht das Tor des Jahres. Also wenn man so die Chancen vorher vergibt, wie man dann das Ding Volley in den Winkel haut, ohne dass irgendeine Chance gibt. Und ich glaube, gefühlt war das unsere erste Torchance. Wo uns Bredl auch davor im Spiel hält, Levels allein aufs Tor zuläuft, das waren Momente, da hätte es eigentlich weggehen müssen. Und ja, das letzte Spiel, was du noch erwähnt hast, für mich war ja noch Kiel. Und da sind wir auf den Platz gegangen und wir haben halt gemerkt, die haben sich beschlossen, wir versohlen Holstein Kiel den Arsch. Und das haben wir gemacht. Und zwar von vorne bis hinten. Das war 3-1, aber das war so klar. Und da war der Moment, wo man, glaube ich, auch jeder Clubfan gemerkt hat, hey, wow, die Spieler, die wollen jetzt die Chance am Schopf packen, die wollen unbedingt aufsteigen und die ziehen es jetzt durch, egal wer im Weg steht. Gute Mannschaft, schlechte Mannschaft, gute Form, schlechte Form, völlig egal.
Ja, du hast es schon angesprochen. Die Situation vor dem Kiel-Spiel war ja die, dass es auf einmal wieder ganz, ganz eng war. Fortuna Düsseldorf hatte dann so eine Ergebniskrise, war nur noch 4 Punkte vor Holstein Kiel, aber dann war endgültig die Lücke richtig aufgegangen zu Platz 4. Und man hatte den Eindruck, okay, die 3 machen das jetzt wirklich unter sich aus, da wird von hinten keiner mehr rankommen, das fängt keiner mehr auf. Und damit war dann eben vielleicht auch so dieser Moment, wo man dann als FCN-Fan vor dem Kiel-Spiel, Max, nochmal so ein bisschen gezittert hat, weil dann auch klar war, okay, wenn wir jetzt hier verlieren, dann ziehen die erstmal wieder an uns vorbei. Am Ende, oh Gott, der Relegationsplatz, Erinnerungen an 2 Jahre vorher. Aber Jakob hat es gesagt, dann kam eine Leistung gegen Holstein Kiel, die, glaube ich, ohne Wenn und Aber als die beste der Saison bezeichnet werden kann.
Auf jeden Fall. Also mir ging auf jeden Fall richtig der Kackstift kurz vor dem Spiel. Wie auch Jakob ja schon gesagt hat, so ziemlich der Bock wurde umgestoßen mit dem Heidenheim-Spiel. Also diese Aufbruchstimmung, die eben erzeugt wurde durch das 1:1, durch den Treffer von Srelak dann gegen Ingolstadt. Und ja, das Spiel gegen Kiel war dann wirklich auch einfach ein großes Fest. Und ich denke auch nach dem ersten, ich weiß gar nicht, wer hat das 1:0 geschossen? Wisst ihr das auf die Schnelle?
Das war Behrens.
Ja, genau, es war Behrens und weiß ich nicht, also
Markreiter
war es, ja. Genau. Und da ist mir wirklich ein riesiger Stein, eine riesige Last abgefallen, ein riesiger Druck, der sich da irgendwie aufgebaut hat vor dem Spiel. Und das war einfach der geilste Moment, also mit der geilste Moment auf jeden Fall für mich in der Saison.
Ja, der Druck kam ja dann quasi sofort wieder, nachdem dann Kingsley Schindler per Elfmeter ja dann direkt ausgeglichen hatte. Aber das war dann irgendwie auch passend zu diesem Spiel, dass eben dieses Gegentor den FCN überhaupt nicht aus der Bahn geworfen hat und dann Hanno Behrens ja letzten Endes mit 2 Kopfbällen zum Matchwinner gegen Kiel avancierte. Vielleicht auch das Spiel, in dem Michael Kölner und sein Trainerteam den Gegner tatsächlich am besten ausgecoacht haben, wo man ja ganz, ganz klar und ganz offensichtlich für jeden vorm TV oder im Stadion die Schwächen des Gegners ausgenutzt hat, da das Rauslaufen des Kieler Torwarts beispielsweise eben konsequent oder das Nicht-Rauslaufen konsequent bestrafte. Und dann wurde es im Prinzip so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Ehrenrunde, aber es wurde ein Zieleinlauf, der dann schon viel mit Genuss zu tun hatte, Markus. Es ging dann ja zu Hause gegen Eintracht Braunschweig darum, ob man da vielleicht schon den Aufstieg perfekt machen konnte. Wir hatten es damals im Vorhinein angesprochen, dass es eigentlich natürlich wieder typisch Club wäre, wenn man das Spiel auf einmal verliert. Anna hatte damals im Gegnergespräch aber schon die Schwäche der Braunschweiger angemahnt, ist fast zu wenig. Und am Ende sollte Eintracht Braunschweig ja auch absteigen und nach der Leistung, die sie da in Nürnberg abgeliefert hatten, kam das dann, glaube ich, auch nicht mehr so ganz überraschend. Und am Ende sollte es dann eben erst eine Woche später in Sandhausen soweit sein. Oder eben sechs Tage später war es ja quasi nur in Sandhausen soweit sein, dass der erste FC Nürnberg wieder hochgeht. 2:0 dann auch da das Ergebnis. Und damit war es dann klar, der FCN ist Rekordaufsteiger.
Ja, also das war also wirklich so eine Phase. Ich möchte noch eine Halbzeit vors Kiel-Spiel gehen, und zwar eben durch diesen Ausgleichstreffer von Adam Srelak. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so in meiner Erinnerung war oder ob das der Mannschaft wahrscheinlich genauso ging. Das war so ein befreiender Ruck, der durch die Mannschaft gegangen ist. Ganz einfach, dieser pure Wille, wir wollen jetzt aufsteigen, und genauso hat Adam Srelak das 1:1 gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt bis zum Abpfiff in Sandhausen hatte ich eigentlich während der Spiele nie das Gefühl, dass die sich das nochmal aus der Hand geben lassen. Das war hochkonzentrierte Leistung, vor allem in Kiel. Also da haben sie wirklich ihr Meisterstück gemacht, auch Michael Kölner und das Trainerteam. Da haben sie all die Lügen gestraft, die zum Beispiel nach der Derby-Niederlage gesagt haben, ja, das geht alles voll die Kappe von Michael Kölner, da hat er sich total vercoacht. Und da hat er dann gezeigt, so bereitet man das eigene Team auf den Gegner vor. Und genauso war es dann auch gegen Braunschweig. Das, wie du schon sagtest, typisch Club wäre es gewesen, wenn wir da jetzt nur unschieden gespielt hätten oder gar verloren hätten. Aber das war eben auch so ein Spiel, sind von Beginn an dominant aufgetreten und ja, ebenso in Sandhausen. Und das letzte Spiel jetzt gegen Düsseldorf, klar, wäre es schön gewesen, wenn wir da die Meisterschaft dann noch irgendwie klar gemacht hätten, aber man hat dann eben in der zweiten Halbzeit auch einfach gemerkt, die Jungs haben die Woche gefeiert, das haben sie auch zu Recht getan. Und da war dann eben einfach ein bisschen die Luft dann weg.
Ja, am Ende sollte es nicht zur Meisterschaft lang, aber wer will das dem ersten FC Nürnberg und seiner Mannschaft schon verübeln, denn nach 4 Jahren Tristesse in Liga 2, wobei natürlich man ja auch ehrlicherweise sagen muss, dass diese Saison schon eine sehr schöne war und auch vor 2 Jahren über weite Strecken ja durchaus eine erfolgreiche, ist es endlich wieder soweit, dass der erste FC Nürnberg erste Fußball-Bundesliga spielt und nicht mehr zweite und damit dieser Abstieg von der Abstieg damals eben korrigiert wurde. Und wer dafür maßgeblich verantwortlich war, wer unserer Meinung nach den großen Anteil daran hat, darüber werden wir dann gleich hier bei Total Beklubbt sprechen, werden uns natürlich auch darüber unterhalten, wer in unseren Augen enttäuscht hat. Und dann werden wir natürlich ganz abschließend nochmal auf den für uns besonderen Moment blicken, der uns abgesehen natürlich von Sandhausen in dieser Saison in Erinnerung bleiben wird.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de. Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de-App, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.
Wenn eine Mannschaft am Ende der Saison aufsteigt, dann hat es logischerweise die ein oder andere gute Leistung zur Folge, oder nicht zur Folge, sondern als Grundlage, so muss es richtig heißen. Und folglich gibt es auch den ein oder anderen Spieler, den man dann mal über den grünen Klee loben darf. Und das wollen wir jetzt hier bei Total Beklubbt tun. Zu Gast sind immer noch Markus, Jakob und Max. Und Jakob, einer, der wahrscheinlich jetzt gleich am Anfang genannt werden wird, das ist Hanno Behrens. Für mich das absolute Gesicht dieses Aufstiegs. Wir haben über die Schwächephase Mitte der Rückrunde gesprochen. Auch da er immer erhobenen Hauptes vorangegangen, hat versucht, die Mannschaft anzutreiben, wenngleich, du hattest das vorhin schon gesagt, das Spiel ohne Michael Ishak vielleicht für ihn das Schwierigste war, weil eben seine Torgefahr dadurch dann auch deutlich gelitten hat, weil er viel, viel besser verteidigt werden konnte. Nichtsdestotrotz er am Ende derjenige, der nicht nur als Kapitän, sondern vielleicht auch als Figur innerhalb der Mannschaft und in der Außenwahrnehmung und Außendarstellung das Gesicht dieses Aufstiegs ist und dann ja am Pfalzner war ja auch mit Fußballgott Körn entsprechend gefeiert wurde nach dem Sandhausen-Spiel.
Und das absolut zu Recht. Ja, super, super Verlängerung vor der Saison. Es wurde ja erst bekannt gegeben, dass er das Kapitänsamt übernimmt. Da habe ich mir dann schon gedacht, dass da was folgt. Wir hatten, wenn man ganz am Anfang der Vorbereitung zurückdenkt, wirklich ein Riesenproblem mit auslaufenden Verträgen. Und Behrens war der Erste, der mit Sicherheit, der aus einer schlechten Saison kam oder einer relativ schwachen Saison für sich, aber der mit Sicherheit mehr hätte verdienen können bei anderen Vereinen. Und der hat verlängert und hat gesagt, er ist der Führungsspieler und man hat das wirklich von Anfang an gemerkt. Was natürlich Wahnsinn ist, ist wirklich, wie er einfach immer wieder im Strafraum aufgetaucht ist, wo es gebrannt hat. Und ich möchte vielleicht den größten Vergleich ziehen, den man so haben, ziehen kann als Nürnberg-Fan, aber gerade so die Kombination bulliger Stürmer und Phantom im Strafraum, ja, ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen.
Ja, ich denke, jeder weiß, wer gemeint ist. Ja, 14 Tore am Ende als Mittelfeldspieler insgesamt, ja dann, ich glaube ja tatsächlich, nur Marvin Dux war am Ende besser innerhalb der zweiten Bundesliga und der ist bekanntlich Mittelstürmer. Es war natürlich auch, und das müssen wir so ganz offen ansprechen, ein Stück weit auch der Verdienst von Michael Köllner, dass Hanno Behrens in dieser Saison so aufblühen konnte, Max. Er wurde nach vorne gezogen, hat eine deutlich offensivere Rolle gespielt als in den Jahren zuvor und hat dann aber nichtsdestotrotz, ich erinnere mich, dass wir das nicht nur einmal erzählt haben, immer wieder auch ganz weite Wege mit nach hinten gemacht, versucht irgendwelche Lücken zu stopfen und am Ende trotzdem alle 3060 Minuten gespielt, die meisten Kilometer innerhalb der Liga abgespult, ein Laufwunder par excellence und das Ganze dann eben noch mit 14 Toren garniert. Das war schon aller Ehren wert. Chapeau, Hanno Behrens.
Ja, eine absolute Bilderbuchleistung. Wie gesagt, 14 Tore als Mittelfeldspieler musst du auch erstmal schießen. Das schaffen die meisten Stürmer nicht. Der Motor der Mannschaft, das Gesicht der Mannschaft, absolut alles richtig gemacht. Ich meine, klar, die Entscheidung, dem Bretschko das Kapitänsamt zu nehmen, der ja auch in der letzten Saison eher dann immer seltener auf dem Platz stand, war ja irgendwie logisch, aber dann eben dem Hanno auch als zentralen Spieler, der eben vorne wie hinten zu finden war, das zu geben, absolut richtige Entscheidung und ganz, ganz großer Verdienst seinerseits an dem Aufstieg.
Ja, Tore schießen, Markus, ist ja vielleicht gar nicht das richtige Wort. Es war ja ganz oft Köpfchen, das da entscheidend war. Er hatte ja dann, ich glaube, am Ende 7 Kopfballtore erzielt und damit den vorherigen Rekord regelrecht pulverisiert, denn ich glaube, vorher waren es mal 5, die von einem Spieler in einer Saison dann letzten Endes erzielt wurden. Profitierte natürlich auch das ein oder andere Mal von der Standardstärke, aber eben, wie gesagt, auch manchmal einfach zur Stelle, wo du ja als Offensivspieler hinlaufen musst, wo du eigentlich sonst als Stürmer vielleicht auch hinläufst. Also offensiv auf jeden Fall eine Fabelsaison, aber ich hatte es schon gesagt, so ja, auch Max hat es ja auch gerade angesprochen, Motor der Mannschaft, immer wieder versucht, das Spiel anzukurbeln und auch einfach wie ein Trainer oder wie eben der verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld zu agieren, seine Mitspieler sich ranzuholen, letzten Endes das Kapitänsamt perfekt ausgefüllt.
Ja, also besser wäre es eigentlich gar nicht gegangen. Allein schon diese Präsenz, die er so auf dem Platz dann eben dargeboten hat, das hat der Mannschaft Kraft gegeben, hat die Mannschaft mitgerissen und vor allem auch dieser Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, das ist, glaube ich, auch ein großer Verdienst von Hanno Behrens, dass das da alles so wunderbar gepasst hat. Ja, und zu seinen 14 Toren, die er gemacht hat, muss man natürlich ganz eng damit verbunden auch einen Spieler nennen, der vor der Saison endlich zurückgekehrt ist in die Heimat, nämlich Enrico Valentini. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir in den letzten Jahren so einen guten Rechtsverteidiger hatten, der nach hinten gut steht, aber auch gleichzeitig nach vorne so gefährlich ist. Ist für mich auch absolut ein Mann der Saison, der einen sehr, sehr großen Anteil hat, dass der Club den Aufstieg geschafft hat.
Ja, Hanno Behrens jetzt übrigens ja das erste Mal dann nächste Saison tatsächlich Fußball-Bundesliga, nachdem er ja nach dem Aufstieg mit Darmstadt zum 1. FC Nürnberg in die zweite Liga wechselte. Enrico Valentini hast du angesprochen, Jakob, Homecoming war es quasi vor der Saison. Er kam vom KSC nach Hause. Man hat ihm gefühlt vom ersten Spiel an oder in der Vorbereitung schon angesehen, wie viel es ihm bedeutet, das Trikot zu tragen des 1. FC Nürnberg. Und das ist auch nach jedem Sieg, nach jedem Gang in die Kurve kein Stück kleiner geworden. Ich erinnere mich eben an das Spiel bei Union, wo sie mit Ach und Krach da irgendwie so ein 1-0 zusammengurken. Aber Enrico Valentini das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommt, als die Mannschaft eine Viertelstunde lang gefeiert wird. Für dich auch einer der Männer der Saison?
Glücklichster Klubberer. Ich finde, er kommt in der Analyse ein bisschen zu gut weg, weil ich fand nicht, dass er krass stabil gespielt hat, aber genau wie bei Behrens, er hat in der Saison einen deutlichen Schritt in seiner Entwicklung nach vorn gemacht. Als Spieler, der nicht U21 oder U23 ist, ist das, finde ich, eine Bemerkung wert, weil das sieht man auch im Profifußball relativ selten, dass Spieler mit 26, 27, 28 nochmal einen Sprung machen. Und die Standardstärke, und da muss man einfach sagen, er hing ein bisschen durch zwischendrin, aber er hat sich danach offensichtlich im Training hingestellt und hat trainiert und trainiert und trainiert. Und Standard ist das, was man sehr, sehr gut trainieren kann. Und da war er riesig wichtig für uns. Und ich glaube, 9 Torvorbereitungen oder 10?
11 also Stück waren es am Ende.
11? Ah, danke. 11 Torvorbereitungen sind einfach super, weil das spricht für unsere Standardstärke. Und er hat auf jeden Fall besser gespielt, als ich erwartet hätte vorher. Sehr interessant, weil er ist ja neben Heinlott ein anderer Rechtsverteidiger, auf einer Position, wo es uns eigentlich immer ein guter gefehlt hat in den letzten 10, 15 Jahren, der anderweitig erst Karriere gemacht hat und ja, freut mich, dass er zurückgekommen ist, wird ihn auch freuen, dass er mit uns aufgestiegen ist und ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, er muss noch mal einen Schritt machen. Ich traue es ihm zu. Nächstes Jahr kann er es uns zeigen.
Ja, schauen wir mal. Ich bin übrigens da ein bisschen bei dir. Also er hat durchaus Phasen gehabt, in denen er einfach unauffällig war. Ich fand ihn relativ konstant, aber mitunter sehr unauffällig. Auf der anderen Seite, Max, da gab es einen Außenverteidiger, der war selten unauffällig, meiner Meinung nach. Tim Leibold ist natürlich gemeint, der immer wieder auch von hinten das Spiel der Mannschaft angeschoben hat, dem ich ja mal dann attestiert hatte hier im Podcast, dass er versucht, die Mannschaft mitzureißen. Kurz danach hat er dann seinen Vertrag verlängert, vielleicht eben auch, oder hat er ja selber dann gesagt, mit Blick auf die Abgänge, die es vorher gab und wie es denen dann ergangen ist, dann das Glück in Nürnberg erst so richtig gewertschätzt oder wertschätzen gelernt. Und am Ende, ja, durchaus Torgefahr dann auch entwickelt, 4 Tore, 3 Vorlagen, 32 Mal auf dem Feld gestanden. Tim Leibold, sicherlich auch eines der Gesichter für die Zukunft des FCN.
Ja, und eben ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor auch, glaube ich, im Gesamten die Abwehr, wo wir wirklich die letzte Saison noch sehr, sehr viel geschimpft haben und gedacht haben, oh je, wen sollen wir denn da hinstellen auf die Außenbahnen? Ja, also ich finde auch von Tim Leibold ging auch immer ein unheimlicher Antrieb aus. Der ist halt auch so eine Pferdelunge, der irgendwie nach vorne rennt und auch einen unheimlichen Speed mitbringt. Und wie du eben auch sagst, sehr, sehr torgefährlich ist für einen Außenverteidiger, auch ja, ein, zwei richtig wichtige, spielentscheidende Tore geschossen. Und Gott sei Dank nicht verletzt gewesen diese Saison. Also bei den Live-Spielen, bei denen ich war, hat er mich eigentlich immer, also war er immer für mich einer der auffälligsten auf dem Platz, weil er eben auch oft und gerne in die Sprints geht und ja, hat auch einfach Spaß gemacht, diese Saison ihm zuzuschauen.
Ja, Jakob, Markus, ist das eine Analyse, die ihr unterschreiben würdet?
Ja, definitiv. Tim Leibold hat, nachdem er in der Saison zuvor zum einen durch Verletzung, zum anderen durch Formschwäche eigentlich komplett weg vom Fenster war, jetzt wieder an unsere Relegationssaison angeknüpft und nicht nur angeknüpft, sondern auch nochmal einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht und hat mich auch sehr gefreut, dass er dann sich auch entschieden hat, beim FCN zu bleiben. Und ich glaube, mit ihm werden wir noch ziemlich viel Spaß haben.
Ich kann mich grundsätzlich anschließen. Ich sehe auch Leibold als Linksverteidiger mit Abstand seiner besten Position. Unter Weiler hat er 6er gespielt. Es kam auch immer mal wieder die Forderung und dann gegen Braunschweig auch mal die Positionierung auf links außen oder im offensiven Außenbereich. Da sehe ich ihn lang nicht so stark. Der braucht ein bisschen Anlauf von hinten. Man muss ein bisschen Abstriche machen, finde ich, in seiner Defensivarbeit. Er wird doch manchmal ein bisschen gefährlich abgekocht. Egal, ob es jetzt im Luftzweikampf ist, wo er halt einfach wirklich als kleiner Spieler Nachteile hat. Aber auch am Boden ist es schon ab und zu mal ausgenutzt worden. Wobei man sagen muss, dass sich offensichtlich unsere Gegner sehr stark auf die unsere linke Seite eingestellt haben. Valentini hatte auf der anderen Seite oft mehr Freiräume und trotzdem war Leibold der Spieler, wo man gesehen hat, der strahlt mehr Gefahr aus und der ist der versiertere Spieler und über sein gesamtes Spiel muss ich sagen, er bringt einfach alles mit, was ein moderner Außenverteidiger können muss. Er ist sehr gut im Kurzpassspiel, er hat ein schönes Auge, der kann Pässe in die Tiefe spielen, der kann Abschluss suchen. Es war für mich eine Riesenüberraschung, dass er verlängert hat, hätte ich nie gedacht. Ich sehe mindestens 10, wenn nicht 12 Bundesliga-Vereine, die den Leibold brauchen könnten, ob es jetzt im Stamm ist oder als erster Backup, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist halt immer noch ein junger Spieler und ich glaube, der ist auch für die Stimmung in der Mannschaft, allein wenn man mal die Videos anschaut oder wie er sich auch in Interviews gibt, ich glaube, der ist da auch ein wichtiger Mann und der ist durch seine Verlängerung ist er jetzt der zweite Mann in der Kabine und ich glaube, das merkt man, ich glaube, man hat doch irgendwie das Gefühl gehabt, der hat so einen Entwicklungsschritt hin dazu gemacht, dass er Sachen auch mal ernster anspricht und es gefällt mir gut. Also ist klar, individuell einer unserer besten Spieler, wenn nicht der beste Spieler und ja, jetzt darf er auch in die Bundesliga, wohin gehört.
Ja, kleiner Spieler Tim Leibold, ich fühle mit ihm. Tim Leibold ist genauso groß wie ich. Wir haben schon die Außenverteidiger gelobt. Wenn wir hier beim Lobverteilen sind und beim Bienchen in das Mama-Heft malen, dann müssen wir natürlich über die Innenverteidigung reden. Über Georg Markreiter, über Everton, natürlich auch über Lukas Mühle, gerade in der zweiten Saisonhälfte als Backup immer dann zur Stelle war, als er zur Stelle sein musste, ohne einen großen Leistungsabfall, ohne Leistungsabfall dann die Position begleitet hat, egal wen man ihm an die Seite gestellt hat oder an wessen Seite er spielen musste, Max. Die Innenverteidigung sicherlich auch etwas, das am Anfang so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat beim FCN in dieser Saison. Aber als sie einmal gefunden war, war sie dann ja durchaus von gehobenem Niveau für Zweitliga-Verhältnisse. Und mit Everton steht da einer, der sicherlich auch in der ersten Bundesliga nicht zu den absolut schlechtesten Innenverteidigern gehören wird.
Ja, das wird sich ja, glaube ich, dann nächste Saison zeigen. Ich glaube, ganz schön zu sehen war eben einerseits der Einstand von Everton. Der hat ja wirklich also relativ schnell gar nichts mehr anbrennen lassen. Und das Schöne dieses Saison an unserer Innenverteidigung generell, glaube ich, auch ist, dass sich die beiden eben immer sehr, sehr gut kompensiert haben, wenn einer mal einen schlechteren Tag hatte. Also man hat dann durchaus mal gesehen, dass entweder Everton oder Markreiter mal einen Wackler drin hatte, aber dann war es dann doch häufig gerne mal so, dass der andere wirklich einen fehlerfreien Tag gezeigt hat. Und gerade was Everton teilweise in der Luft gestellt hat, also was der für ein Auge hat und für ein Stellungsspiel, das ist wirklich schon erste Sahne. Und mir ging wenn wir wieder zum berühmten Kackstift kommen, also nach dem Einsatz oder nach der Verletzung von Everton, als dann Mühl eben in die Mannschaft gerückt ist, hatte ich auch wieder so ein bisschen Angst, weil der ja auch in der letzten Spielzeit immer mal wieder für so einen Bock gut war, und der hat aber seine Sache auch wirklich für seine Verhältnisse sehr, sehr ordentlich gemacht und hat die Spiele so gut runtergespielt, hat natürlich auch, glaube ich, den ganzen Schwung ganz gut mitnehmen können. Und also wie gesagt, ich möchte trotz aller Kritik, die man doch im Einzelnen dann anbringen kann, doch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeugnis ausstellen unserer Abwehrreihe für diese Saison. Weil da wir in meinen Augen wirklich selten irgendwie wirklich der Baum am Brennen.
Darf ich da mal kurz reingrätschen?
Aber gerne doch.
Ich finde, das, was du mit den Fehlern gesagt hast, das trifft auf alle drei zu. Ich finde, wir haben drei sehr stabil spielende Innenverteidiger, die sehr große Ausreißer nach oben haben, aber bei dem jeder immer in der Lage ist, einen Katastrophenschnitzer einzubauen. Und für mich war Everton der mit Abstand stärkste Innenverteidiger der Liga in der Hinrunde. In der Rückrunde ist der von mir sehr kritisch gesehene Markreiter klar besser gewesen. Also ich finde, was der Markreiter war, was der auch wieder für einen Entwicklungsschritt in der Rückrunde gemacht hat, das war brutal. Und ich bin großer Fan von Mühl. Der hat im Aufbauspiel, bringt er Voraussetzungen mit, die haben die anderen beiden nicht gehabt. Aber gerade Markreiter hat auf einmal in der Rückrunde angefangen, das Spiel von hinten aufzubauen, wirklich sinnvoll aufzubauen. Wo Everton immer noch eher so der Querpassschieber ist. Und ich bin wirklich gespannt, was da draus gemacht wird, weil ich sehe das genauso. Wir haben eine Top-Innenverteidigung in der zweiten Liga gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Everton nächstes Jahr Stamm spielt, wenn wir mit einer Viererkette spielen, weil Mühl Markreiter, das ist voll viel Potenzial, und der Markreiter war aus meiner Sicht in der Rückrunde der stärkste Innenverteidiger.
Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall Georg Markreiter, den wir ja oft gescholten haben und auch nicht zu Unrecht, wie ich behaupte, bezüglich seiner Kopfballstärke bei Standardsituationen, hat es am Ende ja dann doch tatsächlich auf 4 Saisontore, beziehungsweise wenn man den Pokal dazu nimmt, sogar 5 Saisontore gebracht, und das ja in letzten Endes 24 respektive 26 Spielen. Das ist eine Quote, die kann sich sehen lassen. Darmstadt, Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf haben am Ende noch 1 bekommen, Markus. So kann es doch in der ersten Liga weitergehen.
Ja, definitiv. Also bin da derselben Meinung wie Jakob, dass Georg Markreiter für mich in der Rückrunde unser bester Innenverteidiger war. Aber ich glaube, unser ganz großes Plus ist, dass wir eben drei Innenverteidiger haben, die so alle so auf einem ähnlichen Level sind und sich dann zum einen gegenseitig dadurch auch ein bisschen hochpushen. Wenn mal einer ausfällt, muss einem jetzt nicht Angst und Bange werden, dass da der totale Loser dann reinkommt, sondern das ist einfach zu kompensieren. Und ich glaube, dass wir da schon einiges erwarten können in der Bundesliga.
Gut, dann möchte ich euch natürlich abschließen, nachdem ich euch ja mehr oder minder diktiert habe, über wen wir reden, die Möglichkeit geben, noch einem Spieler eurer Wahl ein positives Zeugnis für das zweite Halbjahr auszustellen. Jakob, wer hat dich im zweiten Halbjahr noch überzeugt oder sagst du, nee, das waren sie tatsächlich, der Rest war nur so Mittelmaß oder hat vielleicht sogar enttäuscht?
Nur einen rauszuheben fällt mir sehr schwer.
Du darfst natürlich auch zwei rausheben, aber.
ich möchte auf jeden Fall Bredlo noch hervorheben, der eine totale Ruhe ausstrahlt und sein Talent gezeigt hat, aber große Schwächen auch zwischendrin, vor allem bei seiner eigentlichen Stärke, Arbeit mit dem Fuß. Das war teilweise unterirdisch, was er da fabriziert hat. Hinten raus ist es wieder besser geworden. Und er hat mehrere Tore verschuldet. Auch in Situationen, wo wir es uns eigentlich nicht leisten konnten, Tore zu verschulden. Dresden war eine ganz blöde Situation. Aber auch das Ding, dass er sich, oder eigentlich beide Dinge, die er sich gegen Heidenheim einfängt. Das Gleiche kann man über Löwen auch sagen. Der in der Rückrunde nicht mehr der entscheidende Spieler war wie in der Hinrunde, wo seine Vielseitigkeit viel mehr ausgenutzt wurde und der Gegner wirklich Probleme hatte, sich auf ihn einzustellen. Aber ich finde es sehr schwierig, die jetzt herauszuheben über die anderen Mitspieler, weil man kann das Gleiche auch über Werner sagen. Und das ist jetzt der letzte Spieler, den ich nenne, damit Markus und Max auch noch was überhaben oder zu denen auch noch was sagen können. Weil die hatten alle so entscheidenden Anteil und wenn halt bei 18 bis 20 Kaderspielern fünf sehr entscheidend sind und die anderen jeweils drei Spiele haben, wo sie ihren Stempel aufdrücken, dann schaut es halt einfach wahnsinnig gut aus in der Mannschaft.
Ja, Max, sind die von Jakob genannten Spieler vielleicht dann einfach in dieser Saison oder in dieser Rückrunde am Ende dann eben doch nur gutes Mittelmaß gewesen?
Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich glaube, man kann zu jedem Spieler sehr, sehr gut seinen Akzent, den er setzen konnte, hervorheben. Ich will da auch vielleicht nochmal einen Namen in die Runde schmeißen mit Kevin Möwald, der jetzt trotz seines Wechsels oder seines ablösefreien Wechsels nach Bremen trotzdem die Rolle eines Führungsspielers eingenommen hat und zwar auch, sag ich mal, auch seine Durststrecke hatte, wo man wirklich gemerkt hat, okay, wahrscheinlich macht ihm das im Kopf mehr zu schaffen, als man denkt, aber der wirklich dann auch im Saisonfinale auch absolut die Verantwortung mit auf seine Schultern genommen hat und wirklich gute Spiele abgeliefert hat und auch torgefährlich war. Auch jetzt André Petrak, der ja jetzt verlängert hat oder die Option gezogen wurde, der auch, als er gefragt war, wirklich Leistung gebracht hat, wo ich mir auch dachte, oh, das ist auch wieder so eine Position und so ein Wackelkandidat, der irgendwie die letzten Jahre auch immer mal von super gut bis tierisch schlecht alles gezeigt hat und einfach diese Saisonfinale generell schon ein bisschen einfach schön mit anzusehen war, dass da wirklich die Leistung gepasst hat und jeder sich seiner Verantwortung bewusst war.
Ja, Markus, dann gebühren dir die abschließenden Einschätzungsworte bei den positiven Spielern des 1. FC Nürnberg.
Ja, also André Petrak hätte ich jetzt auch noch genannt, einfach als ein Spieler, der, wenn er gebraucht wurde, war er da, hat seine Leistung gezeigt und hat ein bisschen die Verletzung dann von Patrick Eras nicht nur vergessen lassen, sondern ich finde, er hat in den letzten Spielen dann auch sogar fast eine bessere Leistung gezeigt als Eras, der für mich in der Rückrunde ein bisschen so einen überspielten Eindruck gemacht hat. Ansonsten möchte ich aber gar nicht groß jemand hervorheben, sondern eher so diesen Teamgedanken nochmal spielen. Es hat in diesem Jahr eben da einfach alles gepasst. Es war kein Quertreiber da. obwohl wir genügend Spieler hatten, wenn wir jetzt gleich bei den Flops dann draufkommen, die so gut wie gar nicht gespielt haben, aber es war trotzdem immer eine super Stimmung. Und es war in meinen Augen mit dafür verantwortlich, dass wir den Aufstieg geschafft hatten.
Ja, also reichlich Top-Leistungen beim ersten FC Nürnberg. Manche überragten die anderen dann eben doch noch ein Stück mehr. Apropos Top-Leistung, die gibt's hoffentlich auch am Freitag und am Samstag in der Baseball-Bundesliga live hier auf meinsportradio.de. Wir melden uns dann gleich mit den Flop-Leistungen oder vielleicht auch gar nicht Leistungen, weil sie nicht zustande kamen, zurück hier bei Total Beklubbt und blicken auf die Spieler, die uns ein bisschen enttäuscht haben.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Der erste FC Nürnberg hat reichlich Grund zum Loben gegeben. Ihr habt es gemerkt, wir sind ein ganz schönes bisschen ins Plaudern gekommen. Aber wir wollen natürlich auch noch das ein oder andere nicht so gute Zeugnis ausstellen. Ohne uns natürlich anmaßen zu wollen, dass wir es besser könnten, denn da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das können wir nicht. Jakob, Max und Markus sind immer noch bei mir zu Gast und wir wollen jetzt ja über die Flops oder über die vielleicht einfach nur ein bisschen enttäuschenden Spieler des zweiten Halbjahres beziehungsweise der Saison 2017, 2018 sprechen. Und Jakob, anfangen müssen wir da im Prinzip ja fast durch die Bank mit Abstrichen oder ausgenommen Tobias Werner bei den Leihspielern. Alle Spieler, die der erste FC Nürnberg ausgeliehen hat in dieser Saison, haben am Ende eigentlich ja oder müssen ein Zeugnis ausgestellt bekommen, das ja nicht so richtig pralle ist, die ja den Kader dann vielleicht mehr oder minder doch nur aufgefüllt haben, aber auf jeden Fall das Niveau nicht unbedingt gehoben haben.
Ich habe da ein bisschen einen anderen Standpunkt, weil ich nicht die Möglichkeit gesehen habe, dass man die Abgänge kompensieren konnte. Vielleicht würde ich die Hufnagelei ein bisschen rausnehmen, weil die habe ich damals nicht verstanden. Und er hat auch zumindest auf dem Spielfeld uns jetzt nicht nachgewiesen, dass er uns hätte weiterhelfen können. Aber durch die für mich sehr enttäuschenden Abgänge von Teuchert und Kammerbauer, die eigentlich so kurz davor waren, sich da einen Stammplatz erobern zu können und die immer wieder beide auch irgendwie dann gezeigt haben, dass sie sich vielleicht im Training nicht genug angestrengt haben, was so bei Teuchert durchgeklungen ist oder auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob Selbstüberschätzung ist bei Kammerbauer, aber ja, die Jungs, die haben noch nicht in der zweiten Liga bei uns Stamm gespielt und wechseln zu Vereinen, die wesentlich mehr Geld ausgeben für Konkurrenz, das finde ich ein bisschen schwer nachvollziehbar und Wintertransfers sind einfach kaum zu ersetzen und da haben wir mit Stefaniak als Ersatz jemanden geholt, wo glaube ich alle sich gefreut haben drüber, weil sie gedacht haben, wow, das ist ein guter Mann für die zweite Liga. Ja, habe ich nicht gesehen. Also ich habe mich sehr gefreut, dass er gekommen ist. Habe in der Rückrunde kein Spiel von ihm gesehen, wo ich mir gedacht habe, das ist ein guter Zweitligaspieler. Schade, aber habe ich verstanden als Versuch. Ich glaube, Garcia ist gekommen, weil man von dem Leibold-Abgang ausgegangen ist und geschaut hat, ob man jemanden testen kann, der grundsätzlich im Finanzierungsbereich liegt. Und der lag halt sofort auf Eis in dem Moment, wo Leibold verlängert hat. Das finde ich okay. Ich verstehe, warum man ihn geholt hat. Aber der hat sich auch für mich dahingehend gelohnt, aber wir haben ihn halt nicht gebraucht. Und Palacios haben wir fest verpflichtet. Der hat am Anfang einiges gezeigt. Hat ja 4 Torvorbereitungen, 3 davon in einem Spiel. Und was hinten raus, also ich habe immer mal wieder was von einer Verletzung gelesen. Der dann war er wieder im Kader gestanden, dann war er mal nicht im Kader. Vielleicht war es auch so ein bisschen, ich meine, das sind neue Spieler. Wir haben, glaube ich, schon ein sehr anstrengendes taktisches System in der Saison gespielt, auch durch Flexibilität. Und Kölner versucht auch immer von Spiel zu Spiel so kleine Änderungen einzubauen. Und vielleicht brauchen die Spieler einfach ein bisschen, um da reinzukommen. Also ich tue mir hart mit dem Begriff Flop, weil die waren für uns nicht finanziell teuer. Die haben ihre Aufgaben erfüllt, sie sind am Feld gestanden und sie haben uns nicht weitergebracht. Jetzt sind sie wieder weg und es interessiert keinen, wir sind aufgestiegen.
Ganz pragmatisch. Max, welche Spieler würdest du nennen, wenn es darum geht, okay, da habe ich einfach vielleicht auch das ein oder andere mehr erwartet, dass man das vielleicht einfach gar nicht unbedingt Flop nennt, sondern eben an einer Erwartungshaltung misst, die womöglich eben dem Talent des Spielers geschuldet ist, dem, was man von ihnen schon gesehen hat und was man dann am Ende aber eben zu sehen bekam.
Also bei mir ist das so ein bisschen die Personalie Srelak. Also da war ich ja teilweise wirklich, ich weiß nicht, was die richtige Gefühlsregung ist, wirklich erschrocken, was der Mann für einen Wendekreis hat, also wie so ein 7,5-Tonner teilweise, die Bälle nicht annehmen konnte und ich irgendwie, als der Wechsel damals bekannt gegeben wurde, irgendwelche YouTube-Videos mehr zu ihm angeguckt habe und hab gedacht, ach, der Club kriegt jetzt endlich mal wieder einen Knipser, irgendwie jemand, der stark im Kopfball ist und was der teilweise mit Chancen gemacht hat, Ich nehme mal das Tor gegen Ingolstadt aus, weil das ja eigentlich auch keine richtige Chance war, sondern einfach ein Sonntagsschuss. Aber da habe ich mir auch im Vorfeld ein bisschen mehr vorgestellt. Also da war ich wirklich teilweise echt erschüttert, was ich da sehen muss.
Ja, Adam Srelak ist sicherlich, Markus, auch jemand, der es leichter haben hätte können in dieser Saison. War verletzt, kam wieder, war wieder verletzt. Musste dann aufgrund der Verletzung von Michael Ischak trotzdem spielen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das war so eine Anlaufzeit, die er da jetzt gebraucht hat und vielleicht auch bekommen hat, die man aber sich halt normalerweise in der Vorbereitung wünschen würde.
Ja, also ich möchte da fast ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Also die Verletzten-Historie, die Adam Srelak so in den letzten 3 Jahren jetzt mit sich gebracht hat, die war ja überhaupt dafür verantwortlich, dass wir einen Spieler wie ihn eigentlich holen konnten. Weil wäre der nicht so viel verletzt bislang gewesen, der hätte schon längst sonst wo gespielt. Problem ist halt wirklich zum einen sein Mittelfußbruch, der ihn dann bis in die Winterpause außer Gefecht gesetzt hat. Dann fängt er wieder an zu trainieren. Dann war, glaube ich, ein Muskelfaserriss. Und da hast du halt schon gemerkt, das hat auch an ihm ziemlich genagt. Aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, wir werden uns noch sehr glücklich schätzen, was wir an ihm haben. Wenn der jetzt, das ist natürlich die Voraussetzung, mal die komplette Sommervorbereitung dann verletzungsfrei bleibt.
Ja, das wäre ihm natürlich zu wünschen. Am Anfang war das ja auch letztes Jahr noch so. Da galt er ja dann auch als ernsthafte Alternative. Dann kam alles anders. Du hast es gerade nochmal dargelegt. Ich fand ihn auf jeden Fall zum Ende hin dann doch auch deutlich besser. Immer wenn er reinkam, war das nicht mehr unbedingt Wendekreis 7,5 Tonner, wie es Max gerade eben genannt hat. Jakob, wir müssen natürlich über eine Personalie reden, die wahrscheinlich die meistdiskutierteste in FCN-Kreisen über die komplette Saison gesehen war. 23 Spieler hat er nur gemacht und wurde dennoch in jedem oder nach jedem Spiel diskutiert. Die Rede ist natürlich von Edgar Salli. Der reine Statistiknachweis, der ist natürlich kein sonderlich erbaulicher für einen Offensivspieler. 1 Tor, 2 Vorlagen, 1 rote Karte. Da geht mehr, da erhofft man sich mehr und das ist wahrscheinlich dann vielleicht auch der Grund, warum so viel über die Nummer 7 im FCN-Trikot geredet wird.
Ja, und ich denke, wir können uns alle einig sein, dass das, was der gespielt hat, könnten wir natürlich schon alle viel besser. Also das ist ja vollkommen klar. Ich gehöre ja zur Salli-Verteidiger-Fraktion. Ich finde, wenn man anschaut, was ein Spieler für Möglichkeiten hat und was er draus macht und wie er sich am Feld gibt, dann regt mich ein Spieler wie Stefaniak mehr auf, der einen Hackentrick macht nach 2 Fehlpässen und vorne stehen bleibt, als ein Salli, der offensichtlich nicht der Dribbelkönig ist und einfach sich festdribbelt, aber auf der anderen Seite halt dann bis zum eigenen 16er zurückarbeitet und grätscht. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen, weil aus meiner Sicht hat er das gespielt, was er kann. Ich muss, für mich sehe ich da keine Bundesliga. Ich weiß es nicht. Vielleicht er hat eine gewisse Schnelligkeit, vielleicht kommt ihm ein bisschen offeneres Spielfeld entgegen. Ich würde ihn jetzt nicht aus dem Kader schmeißen, aber ich würde jetzt auch nicht schimpfen, wenn er wechselt. Aber er hat mangels Konkurrenz, auch unter anderem, war er auf der linken Seite nicht anders, er hat aber meistens rechts gespielt, viele Spiele gemacht. Und ich finde, über einen Spieler, der bei einer sehr gut besetzten, und das finde ich auch, wir haben insgesamt einen guten Kader gehabt, Mannschaft, die am Schluss Zweiter wird, 21 Spiele macht oder 23 Spiele macht, kann man jetzt nicht sagen, dass er der Mega-Flop ist, aber er ist natürlich klar ein Spieler, der uns nicht viele Spiele gewonnen hat. Das ja, muss man natürlich schon feststellen.
Wobei ich fast der Meinung bin, dass die Art und Weise, wie in der ersten Liga gespielt wird, ihm vielleicht sogar entgegenkommen könnte, dass ja. Er so ein Spieler ist, der dann in der ersten Liga deutlich besser funktioniert als in der zweiten Liga. Er ist halt jemand, der auch mal was probiert, was unkonventionell ist. Und ja, ich habe auch schon viel über ihn geschimpft, aber schon auch bei manchen Situationen wirklich mit der Zunge schnalzen müssen. Und ich glaube schon, dass er in der kommenden Saison nochmal angreift. Und vielleicht klappt da ja noch was.
Der Vertrag läuft auf jeden Fall noch bis Sommer 2019. Ich glaube, das Problem bei Edgar Salih, und ich weiß nicht, wie du es siehst, Max, ist halt, dass eben der von Jakob erwähnte Einsatz, dass die durchaus anständige Passquote einen ganz, ganz entscheidenden anderen Punkt haben oder eine Kehrseite der Medaille haben. Und das ist eben die, glaube ich, für viele ganz schwer wiegt, nämlich die Entscheidungen, die er unmittelbar vor dem Tor trifft. Und das sind eben ganz oft, das muss man halt auch einfach so sagen dürfen, das sind falsche Entscheidungen, die da getroffen werden. Und da sehe ich nicht so richtig, wo ihm die erste Liga dann weiterhelfen kann. Max, wie siehst du das?
Also ich sehe das ähnlich. Ich sehe den Edgar Salih leider auch nicht in der ersten Liga tauglich. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass das Spiel in der ersten Liga hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen auf mehr und mehr Zerstörung gedreht. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo da der größere Unterschied zur zweiten Liga sein soll, außer dass die Abwehrreihen noch besser abgestimmt sind. Also ich sehe da, glaube ich, wenig Zukunft und Hoffnung. Also wie gesagt, diese sich ständig festlaufen, dieses du kannst eigentlich nach einer Einwechslung die Uhr stellen, wann das Offensivfoul kommt, immer wieder so Dinge. Also ich habe damals auch, wenn ich mit meinem besten Kumpel die Spiele angeguckt habe, wir haben da wirklich schon so spaßeshalber Wetten abgeschlossen, wann wie lange dauert es bis zum ersten Offensivfoul, und 2 Minuten später war es soweit. Also und ja, ich habe da auch irgendwie lange zur verteidigenden Seite gehört. Mittlerweile hat man auch, glaube ich, in den Spielen gesehen, in denen er eben nicht gespielt hat, dass es ohne ihn deutlich, deutlich besser ging. Und ich sehe auch in seiner Spielanlage nicht wirklich das Potenzial, in der ersten Liga das ausspielen zu können. Lass mich aber natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
Man darf aber den Faktor Selbstvertrauen nicht vergessen. Also Srelak ist ja relativ schlecht weggekommen vorhin in deiner Analyse. Und ich glaube, Ishak in der Rückrunde letztes Jahr war auch eher die Meinung, dass es ein blinder Stolperer ist, der überhaupt nichts am Ball kann. Und der, oft ist es ja so, dass ein Tor oder ein, zwei gute Spiele den Unterschied machen. Und Salih hatte halt das unglaubliche Doppelpech, dass er endlich sein Tor erzielt, dann gesperrt wird im nächsten Spiel und dann Ishak weg ist, also der Fixpunkt in der Offensive. Und ich wage mal ganz mutig zu behaupten, dass, also ich hatte das Gefühl mit dem Tor, oh, jetzt haben wir auf der rechten Seite jemanden, der jetzt nochmal ins Rollen kommen könnte, und das tut unserem Spiel gut. Und da hat schon viel auch ist gegen ihn gelaufen in der Saison, plus. Und das muss man einfach auch so klar sagen, der ist, ich weiß, nicht, aus welchem Grund, beziehungsweise ich fürchte, aus rassistischen Gründen ist das für viele das rote Tuch gewesen. Und das ist was mich, also ich möchte das dir auf gar keinen Fall unterstellen. Du hast ja gesagt, du hast ihn auch unterstützt. Aber wenn man dann liest, was da bei Facebook gepostet wird, wenn der Sally aufgestellt ist, dann muss ich wirklich sagen, es ist eine bodenlose Sauerei. Und auch wie im Stadion dann zum Teil reagiert wird, vom Bierdümpfelanteil unserer Fans, da muss ich echt sagen, stellt euch mal vor 20, 30, 40.000 Leute, die dich auspfeifen, hey, ihr scheißt euch in die Hose und fangt das Heulen an, echt. Und da freut es mich einfach, wenn ich nach der Saison beim Feiern den Sally sehe, wie der Leibold in den Arm nimmt und der absolut integriert ist in der Mannschaft und mit Selbstvertrauen schaut der Spieler anders aus. Und das kann ich euch garantieren.
Absolut. Also da in die Reihe will ich mich auch gar nicht.
Reg mich auf.
Will ich mich auch gar nicht einreihen. Ich sehe das ähnlich. Nee. Ich habe nur gerade wie du sagst im Vergleich zu Srelak, siehst halt auch immer diese Entschlossenheit und diesen Bock siehst du ihm halt an und den habe ich halt vielleicht auch eben aus Selbstvertrauensgründen wie auch immer habe ich eben bei Sally vermisst und ja, wie gesagt, ich zweifle das immer noch ein bisschen an, aber wie gesagt, also mich haben die Bilder ja auch wirklich erweicht und ich habe mich drüber gefreut, also von daher wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn der da nochmal zündet und würde ihn aber auf jeden Fall also wenn wir bei Flop sind, da wirklich auch also leistungsmäßig wirklich auch drunter zählen, ohne
ja, der keine, Gedanken keine da. Ne?
Also ja.
Ich habe ja auch gesagt, ich sehe ihn nicht als einen Stammspieler in der nächsten Saison, sondern eher so als zweiten Ersatzspieler auf seiner Position. Ja. Aber man weiß es nicht.
Hinterher sind wir dann immer schlauer. Schauen wir mal, wie sich's nächste Saison entwickelt. Zu wünschen wäre es ihm natürlich, wenn es noch so ein spätes Happy End gibt. Denn ja, die letzten beiden Jahre waren für ihn, ja rein sportlich zumindest im Trikot des FCN, wohl eher verlorene Jahre. Markus, gibt's noch einen Spieler, den du hier genannt wissen möchtest, der bis jetzt noch nicht zur Sprache kam, oder sagst du, jetzt dürfen wir hier auch erstmal aufhören mit Tadel verteilen?
Also genannt wurden sie beide, aber für mich die ganz großen Enttäuschungen sind Lukas Hufnagel, Marvin Stefaniak. Hufnagel habe ich schon nicht verstanden, wieso die Länge, die Leihe überhaupt nochmal verlängert wurde, weil er hat mich ehrlich gesagt noch nie in keiner einzigen Halbzeit irgendwann jemals überzeugt, schon rein körperlich nicht. Und Marvin Stefaniak, wenn ich sehe, was der in Dresden gespielt hat und dann für teuer Geld nach Wolfsburg gegangen ist und was er dann bei uns in der Rückrunde auf dem Platz gezeigt hat, das war echt enttäuschend. Und ich glaube, für die beiden hätten wir locker irgendjemand aus der U21 hochziehen können. Die hätten das mit Sicherheit deutlich besser gemacht. Aber ansonsten möchte ich jetzt nicht, wüsste ich auch jetzt niemand, auf den ich jetzt noch einschlagen würde. Ganz im Gegenteil. Wir müssen uns immer vor Augen halten, wir sind aufgestiegen. Das wollten viele andere. Wenn ich da nach Ingolstadt schaue oder gar nach Braunschweig, die so richtig böse erwischt hat, sollten wir einfach einen Haken jetzt drunter machen und sagen, jo, das Team war geil. Wir brauchen auf jeden Fall punktuelle Verstärkung für die kommende Saison, aber der eingeschlagene Weg, den Bornemann da gegangen ist jetzt bislang, der ist genau der richtige und da müssen wir jetzt einfach weitermachen.
Ja, Jakob, Max, ihr noch jemanden, der auf eurer Liste steht oder sagt ihr, nö, der Rest war einfach, der war da, aber der hat mich jetzt auch nicht enttäuscht. Der hat letztendlich genau die Rolle im Kader bekleidet, die ihm zugedacht war, die von ihm zu erwarten war.
Na, ich würde gerne nochmal die Frage stellen, wer ist eigentlich Lukas Jäger? Also wieso hat der es nicht geschafft, nicht zumindest einen Einsatz hinzubekommen? Stand das von Beginn der Saison schon fest, dass er irgendwie nachrücken wird, oder hat man sich da so vertan? Das verstehe ich irgendwie auch gar nicht, warum der gute Mann nicht zumindest seinen einen Einsatz bekommen hat.
Hast du das Interview mit vom Möwald und vom Leibold mit ihm vor der Saison gesehen?
Nein.
Da hat ihn der Leibold gefragt, oder ich glaube, ich weiß nicht, wer von beiden, ja, hallo, das ist unser Neuzugang, Lukas Jäger. Lukas, jetzt müssen wir dich schon mal fragen, was machst du eigentlich beruflich? Ja, er scheint fußballerisch wirklich Riesenschwierigkeiten gehabt zu haben. Und das hat sich wohl bestätigt, was auch österreichische Fußballkenner so von sich gegeben haben. Ich glaube, das war so gedacht als Petrak-Ersatz, weil man nicht davon ausgegangen ist, dass Eras die ganze Saison spielen kann. Und ja, den haben sie ablösefrei geholt. Der ist wahrscheinlich weg nach der Saison, weil kann man nicht vorstellen, dass da noch was kommt.
Ja, aus Alltag kam er ja, und wir hatten, glaube ich, auch vor der Saison schon mal darüber berichtet, dass der Sprung dann wohl doch zur zweiten Bundesliga einfach halt ein sehr großer für ihn ist, und wahrscheinlich war das am Ende tatsächlich der Fall.
Ja, also ansonsten, also von den Spielern her, der Fuchs hat ein Spiel gemacht. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht viel sagen. Das sind junge Spieler. Ich finde es, nachdem Bornemann wurde gerade schon angesprochen, fände ich es eher wichtig, nochmal auf unseren Coach zurückzukommen, falls du das nicht sowieso vorhattest.
Ja, wenn ihr nicht mehr schimpfen wollt, dann können wir natürlich gerne noch über Michael Kölner sprechen, machen wir dann aber, denke ich, im nächsten Take, denn wir sind hier schon wieder ins Plaudern gekommen. Es gab nicht viel zu tadeln, aber offensichtlich dann doch fundiert. Wir sind dann gleich wieder zurück, sprechen natürlich noch über Michael Kölner, über den Trainer, mit dem der Aufstieg dann gelang, und sprechen dann natürlich auch noch darüber, was uns in Erinnerung bleiben wird.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Natürlich steigt eine Mannschaft nicht nur aufgrund ihrer spielerischen Leistungen auf, sondern auch aufgrund der Leistung an der Seitenlinie. Es ist immer noch ein Trainer vonnöten, auch im modernen Profifußball, der eine Mannschaft auf den Gegner einstellt, und das war Michael Kölner in diesem Jahr. Vor der Saison gab es so manchen Zweifler, ob es denn, denn ausreicht, was er an Erfahrung im Fußball mitbringt, nachdem ja letztes Jahr in der Rückrunde dann Michael Kölner seine ersten Schritte im Profifußball beim 1. FC Nürnberg überhaupt gemacht hat. Am Ende, hat er alle Lügen gestraft, die ihn kritisiert haben, hat die Mannschaft zum Aufstieg geführt, hat aus seinen Fehlern hoffentlich auch gelernt. Und ihm wollen wir natürlich auch noch ein Zeugnis ausstellen. Max, Markus und Jakob sind immer noch zu Gast. Und Jakob, es war dir ein Anliegen, dass wir über Michael Kölner sprechen. Deswegen sollen natürlich dir die ersten Worte gebühren.
Ich liebe Michael Kölner. Ich war auch vor der Saison nicht überzeugt, dass das die beste Lösung ist, weil in der Rückrunde letztes Jahr wirklich ziemlich zusammengestolpert wurde. Aber wenn man so ein paar Sachen nennen möchte, also schon allein was die taktische Flexibilität angeht, kenne ich nicht als Klub-Fan, wirklich, habe ich noch nicht gesehen, dass wir mehrere Systeme spielen, dass wirklich auch so ein Plan auf dem Feld ist, der nicht nur heißt, hinten drin stehen und vorbolzen. Toll. Was ich Wahnsinn finde, ist die Spielerentwicklung. Also ich glaube, jeder Spieler hat sich in der Saison verbessert, und das ist völlig egal, ob es ein 20-Jähriger oder ein 19-Jähriger war oder ein 30-Jähriger. Man hat überall die Schritte nach vorne gesehen, und vielleicht noch als dritten Punkt, seine kuriosen Einwechslungen, so Spieler, der gerade auf der Tribüne saß, wird in dem nächsten Spiel in der 70. eingewechselt. Ich glaube, da war System dahinter. Ich glaube, dass Trainingsleistung unglaublich wichtig war für Michael Kölner. Und dass Spieler, wie jetzt zum Beispiel als Ishak zurückkam, war ja Srelak direkt mal nicht im Kader. Ich kann mir wirklich vorstellen, wieso bei dem so das Ding nach unten gegangen ist und der einfach eine Woche wirklich schlecht trainiert hat. Und dann hat der Kölner gesagt, ja, ich kann dich nicht nominieren, streng dich nächste Woche an. Er war wieder im Kader, er hat dann ein entscheidendes Tor geschossen. Das ist für mich wirklich Wahnsinn, wie nachvollziehbar die Entscheidungen von Michael Köllner sind. Und es wurde auch immer wieder gelobt, wie die Stimmung in der Mannschaft ist. Und ja, du hast es sehr schön eingeleitet mit, der hatte vielleicht ein bisschen was mit damit zu tun. Ich würde sogar so weit gehen. Ja, das war einfach der Hauptverantwortliche. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne Michael Köllner aufgestiegen wären.
Ja, Max, geht's dir genauso? Ist Michael Köllner derjenige, dem der Aufstieg am meisten zuzuschreiben ist? Es spricht ja einiges dafür. Der Kader ist ja durchaus einer auch gewesen, den wir zu guten Teilen in der Vorsaison schon kannten.
Es ist zumindest ein Trainer, der einen Plan verfolgt und wie Jakob auch schon gesagt hat, bei dem es klare Regeln gibt. Also und man eben auch gemerkt hat, dass er der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben hat. Also das hat ja, sag ich mal, Ende letzter Saison auch schon so ein bisschen aufgeblitzt, das Spiel gegen Stuttgart, was dann irgendwie noch verloren ging, unglücklicherweise, aber man einfach auch gemerkt hat, dass da mal was anderes passiert und dass man eben wegkommt von dem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben unsere besten Spieler verkauft, hinzu, wir sind eine Mannschaft und wir tun, was in unseren Möglichkeiten steht, und jeder spielt das, was er kann, und jeder wird auf die Position gestellt, die er am besten kann. Und ich glaube, auch einfach so eine Charaktereigenschaft von ihm ist einfach, dass es ihm größtenteils egal ist, was außenrum die Leute über ihn denken. Also einerseits die Schnauze, wie immer, für mich immer noch das Highlight letztes Jahr, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Berlin oder in Hannover war, wo wirklich dieses eiskalte, ja, erstmal Servus zusammen irgendwie in der Pressekonferenz bringt. Also einfach geil. Also weiß ich nicht, einfach so dieses, ich rede jetzt auch hier meinen Stiefel runter, und ich glaube, so ist halt, oder so hat er seinen Trainerjob, oder so versteht er seinen Trainerjob auch. Und ja, klar, für mich waren da manchmal auch Einwechslungen dabei, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, dass dann irgendwie noch ein Offensiver gebracht wird, obwohl man eigentlich die Führung verteidigen will. Habe ich manchmal nicht nachvollziehen können. Ich denke, der Aufstieg gibt ihm dann in allem recht, und ich finde einfach, dass das Große, was ihn auszeichnet, eben dieses taktisch flexibel sein und nicht auf die anderen hören und seinen Stiefel erstmal durchziehen. Und wie gesagt, die Ergebnisse geben ihm da recht, und ich denke, wir haben da auf jeden Fall, wir werden da noch viel, viel Emotionales mitbekommen, in welche Richtung auch immer das ausschlagen wird, aber ich glaube, der wird auch, wenn es in die andere Richtung ausschlägt von den Ergebnissen her, trotzdem seinen Plan behalten. Und ich denke, mir ist so jemand immer lieber als jemand, der das Fähnchen im Wind ist am Ende des Tages.
Ja, schauen wir mal, wie es dann am Ende wird. Es ist natürlich auch nicht erstrebenswert, dass man seinen Stiefel bis zum Ende konsequent runterrockt und dann grandios absteigt. Ich erinnere an Gert-Jan Verbeek, der das getan hat. Da wäre dann vielleicht die ein oder andere Anpassung durchaus strebenswert gewesen. Aber ihr habt es ja angesprochen, taktisch flexibel, auch in dieser Saison oder insbesondere in dieser Saison immer wieder hat es sich so präsentiert, Michael Köllner. Was ist dein Fazit zur ersten kompletten Saison unter Michael Köllner und von seiner Arbeit vor allen Dingen, Markus?
Ja, also was mir eben schon in den Spielen der letzten Saison aufgefallen ist, wir haben das erste Mal seit vielen Jahren auch wieder eine Spielidee. Also selbst in der Saison, wo wir unter René Weiler in die Relegation gekommen sind, es war ja keine Spielidee da. Wir haben einfach die Bälle geschaut, dass wir die nach vorne kriegen, versucht, Burgstaller und Füllkrug in Position zu kriegen oder zumindest den zweiten Ball zu erwischen und dann einfach mit Wucht nach vorne gehen. Aber eine wirkliche Spielidee war nicht da. Und da hat Kölner die Mannschaft schon extrem entwickelt. Aber es ist nicht nur er. Ich glaube, was in meinen Augen auch ein bisschen immer noch zu kurz kommt, ist die Arbeit seines Co-Trainers Boris Schommers, der sich ja dem Vernehmen nach hauptsächlich um die Defensivarbeit kümmert. Und wir haben vorhin ja schon ganz lang über unseren Defensivverbund gesprochen. Und da darf man ihn auch nicht vergessen. Ich glaube, er harmoniert auch ganz gut mit Michael Köllner. Und ja, ich glaube, das ist ein tolles Team, die beiden. Dazu kommen dann halt auch bei Michael Köllner, dass er kann halt wirklich jeden mitreißen, ne? Also er kann die Zuschauer motivieren, er nimmt dadurch auch ein bisschen Druck von der Mannschaft, indem er sich dann so nach vorne stellt, weil eben auch jetzt nicht in der Mannschaft, klar, Hanno Behrens ist eine Führungsfigur, aber Hanno Behrens ist jetzt keiner, der vorm Spiel oder nach dem Spiel irgendwelche Interviews gibt, wo er jetzt die absoluten Dinger raushaut. Und da passt Kölner eben einfach rein. Er nimmt Druck von der Mannschaft weg, er kann die Leute mitnehmen, er kann begeistern, er kann die Mannschaft begeistern, er kann die Fans mitnehmen. Und von daher glaube ich, dass er da wirklich der richtige Mann ist. Und meine Hoffnung ist nur, wenn halt die ersten Spiele in der ersten Liga dann nicht ganz so erfolgreich sind, dass das Umfeld ruhig bleibt. Also ich glaube, Bornemann ist jetzt nicht so jemand, der dann gleich das Zucken kriegt und überlegt, wann haue ich den Trainer raus. Aber das Nürnberger Umfeld ist halt bekanntlich nicht das geduldigste. Und schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, ganz im Gegenteil. Bornemann ist ja eher dafür bekannt, eben an Trainern festzuhalten. Und ja, letzten Endes hat Michael Köllner das Vertrauen in ihn erstmal gerechtfertigt. Ich fand es immer sehr beeindruckend, wie er sich vor die Mannschaft gestellt hat. Eben auch vor dem Hintergrund, wie Alois Schwarz sich teilweise darüber beklagt hat, welches Spielermaterial er hat. Und hat ganz im Gegenteil, der Michael Köllner eben immer wieder sich schützend vor die Mannschaft gestellt, hat gesagt, wir haben Qualität, wir müssen uns nicht verstecken. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und vielleicht abschließend einfach nochmal kurz was aus einem Kommentar zitiert. Uli Dickmeier schrieb in seinem Kommentar, kein Aufstieg mit Ansage über Michael Köllner. Doch das Vertrauen des Sportvorstand Andreas Bornemann in den anfangs keineswegs unumstrittenen Michael Köllner setzte, sollte sich auszahlen, mag der kauzige Oberpfälzer für seine unorthodoxen Methoden und seine extrovertierte Art mitunter belächelt werden, verpasst er dem zunehmend verzagt wirkenden Verein doch eine vitalisierende Frischzellenkur. Kölner, das ist immer wieder zu spüren, lebt diesen Verein und diese Stadt mit jeder Phase seines Körpers. Mit Ehrgeiz, Fleiß und akribischer Detailarbeit entwickelte er die Mannschaft im Teamwork mit Assistent Boris Schommers kontinuierlich weiter und fand die richtige Balance aus routinierter Reife und juvenilem Elan. Krisen und Kritik begegnete der 48-Jährige stets mit trotzigem Optimismus und einem schier grenzenlosen Selbstvertrauen ins eigene Team. Ich denke, das fasst die Art und Weise, wie Michael Köllner nach außen rüberkommt, sehr, sehr gut zusammen. Und dann, ihr habt es angesprochen, bleibt nur zu hoffen, dass wenn der Wind in Nürnberg wieder rauer wird, und da müssen wir uns nichts vormachen, das wird der Fall sein, dass das dann immer noch die richtige Art und Weise ist mit dem durchaus ja kritischen Umfeld, dass wir Nürnberg-Fans dann doch das ein oder andere Mal darstellen, umzugehen. Wir wollen uns dann gleich abschließend hier bei Total Beklubbt in unserem Saisonrückblick, in unserer Rückrundenrückschau nochmal unserem besonderen Moment im Jahr 2018 widmen, natürlich der Aufstieg, aber vielleicht gibt es ja auch noch die ein oder andere Situation, die Markus, Jakob und Max im Gedächtnis behalten werden, und davon berichten sie gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Eine Aufstiegssaison bleibt einem ja stets in Erinnerung, wenn es darum geht, wo warst du, als der erste FC Nürnberg 2018 aufgestiegen ist. Dann wird es der Clubfan wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch erzählen können und mit welchen Emotionen dieser Aufstieg dann einherging. Das waren auf jeden Fall ganz besondere Momente, als das Spiel in Sandhausen endlich abgepfiffen wurde. Wir haben ja in unserer Aufstiegsfolge schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie es sich angefühlt hat. Und deswegen wollen wir jetzt vielleicht mal noch den Blick ein ganz kleines bisschen weg vom Aufstieg lenken und, Jakob, auf Momente schauen, die dir in der Saison 2017-2018 neben Derby-Sieg, Aufstieg natürlich in Erinnerung bleiben werden, weil du sagst, okay, das war was, das war für mich entscheidend, vielleicht auch, dass am Ende der Aufstieg gelang, das war so bitter, so tragisch, vielleicht auch einfach so komisch.
So der erste Moment, wo ich voll am Start war, war gleich das im ersten Spiel, die Aktionen von Kerk. Das war einfach wow. Also so ein toller Spieler. Hat sich dann leider relativ schnell erledigt. Aber dann das Duisburg-Spiel mit den drei Buden von Ishak, der dann wirklich, also man konnte ja wirklich jede Woche davon ausgehen, dass er mindestens eine Kiste macht. Der war mit seinem Wahnsinnslauf. Das war schon sehr beeindruckend. Und in der Rückrunde im Besonderen, also vielleicht Hinrunde noch negativ, die Dribbelaktion von Kirschbaum, mit dem ich bis dahin auch nicht sonderlich zufrieden war. Und dann mit dem Happy End am Schluss, wo er dann in einem wichtigen Spiel auf einmal im Tor stehen muss und eine saubere Leistung zeigt, genau wie Sepsi, der ja neben Sali den zweitschlechtesten Ruf aller Clubspieler hat in dieser Saison, der auch ins kalte Wasser geschmissen wird und eine super Leistung bringt auf seiner Seite. Das sind so die Feel-Good-Stories, die ich so in dem Jahr mitgenommen habe. Die Aktion mit Sali beim Jubeln am Schluss mit Leibold habe ich ja schon erwähnt. Und natürlich Valentini, der glücklichste Mensch, der bei seinem Lieblingsverein Stamm spielen darf und eine wichtige Rolle spielt. Das ist, ja, also man kann, glaube ich, jeder Clubfan kann das nachvollziehen, wie unfassbar geil das ist, wenn du das erleben darfst.
Ja, Max, das sind schon eine ganze Menge Emotionen und Momente, die Jakob aufgezählt hat. Was ist bei dir noch besonders hängen geblieben?
Also ich kann auch aufzählen, das 6:1 in Duisburg. Da war ich ja nämlich im Stadion und habe ja da auch schon im Podcast immer wieder gefordert und wartet, der Ishak, der wird treffen. Und dann sitze ich da wirklich irgendwie 10 Meter gefühlt hinterm Tor und der ballert da irgendwie drei Dinger am Stück rein. Unbeschreiblich. Dann auch das 4:3 in Darmstadt, wo ich vor Ort war. Eins der kuriosesten, krassesten Fußballspiele, die ich bisher im Stadion gucken durfte, wo wirklich einfach auf beiden Seiten gefühlt keine Abwehr vorhanden war. Der Derby-Sieg natürlich in der Hinrunde, wo mit einer Dominanz und einer überfallartigen Spielweise Fürth einfach ja abgekocht wurde. Ja, und ich glaube, was war noch? Ja, das Spiel in der Rückrunde gegen Heidenheim. Ishak kommt zurück, der Messias, und wirft sich irgendwie zweimal wie blöd vorne in den Verteidiger und legt zwei Tore auf. Ja, und natürlich der Aufstieg, wobei ich da mich ein bisschen rausnehmen muss. Ich war da nämlich zum Aufstiegspunkt gerade auf der Autobahn, habe das nur im Radio verfolgen können. Meine Freundin musste dann zeitweise das Lenkrad übernehmen. Aber ja, genau, das waren so für mich die Momente der Saison. Und glaube ich auch diese ja spontan entstandene Aufstiegsfeier am Pfalzner Weiher nach dem Sandhausen-Spiel. Unbeschreibliche Momente und Bilder.
Du musst dich da überhaupt nicht rausnehmen. Ich habe es auch nur gehört. Ich musste aber keine Hände am Lenkrad haben. Ich saß im Zug. Markus, was ist dir in Erinnerung geblieben? Abgesehen natürlich davon, dass du den Bart abnehmen durftest.
Ja, da wär ich schon drauf noch zu sprechen gekommen. Also ich muss ja sagen, ich war vor der Saison schon eigentlich ziemlich sicher, dass wir vorne mitspielen. Ich habe ja auch direkt auf Aufstieg gewettet. Danke an Tipico, die mir da jetzt eine schöne Überweisung tätigen dürfen. aber so dieses erste Mal, wo ich für mich gemerkt habe, scheiße, in dieser Saison ist wirklich alles drin, war der 7. Spieltag, als wir zu Hause gegen Bochum gewonnen haben. Ich hab echt schon viele Stadionjahre in Nürnberg miterlebt, auch in der zweiten Liga. Aber dass wir in der zweiten Liga gegen Bochum gewonnen haben, habe ich eben bis dato noch nicht erlebt. Und das war für mich so der erste Punkt, ja, in dieser Saison ist was möglich. Der zweite Punkt war das Auswärtsspiel bei Union Berlin. Als wir dieses 1:0 dann so über die Zeit gebracht haben, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, der Fußballgott ist jetzt mit uns und das könnte dann klappen. Ja, und dann eben nach Abpfiff gegen Sandhausen. Ich habe zu Hause vor dem Fernseher mitgefiebert. Ich war das ganze Spiel über eigentlich, hab ich so mitgezittert, obwohl es ja eigentlich nie wirklich in Gefahr war, dass wir da die drei Punkte holen. Aber direkt nach Abpfiff war ich dann dort gestanden. Ich habe die Bilder gesehen, wie die Fans aufs Spielfeld gekommen sind, und bei mir hat sich die Gänsehaut aufgestellt. Mir hat es die Tränen in die Augen gedrückt, und das ist jetzt wirklich der 7. Aufstieg, den ich schon mitmache. Nee, der 8., den Regionalliga-Aufstieg, den dürfen wir ja auch nicht vergessen. Oh. Aber kaum war dann diese Gänsehaut da, dann bin ich wirklich ins Bad rüber marschiert, hab mein Rasiergel genommen und hab mich von meinem Bart endlich entledigt, der mich seit der Relegation gegen Frankfurt verfolgt hat.
Es sei dir gegönnt. Es ist Sommer, da muss jetzt nicht mehr im Gesicht frieren. Es ist gut.
Ja. Kann vor allem wieder braun werden im Gesicht.
Ja, gerade noch so rechtzeitig aufgestiegen, bevor es sonnig wurde. Ja, es sind natürlich besondere Momente. Ich muss zum Beispiel auch an das Auswärtsspiel in Braunschweig denken, nachdem da ja im Jahr zuvor die Geschichte so richtig, richtig übel für uns ausging. Dieses Mal dann auch nach 1-0 Führung sofort wieder der Ausgleich, und dann geht Braunschweig in der zweiten Halbzeit in Führung und du denkst dir nur, das kann doch nicht wahr sein, jetzt vergeigen die das hier schon wieder. Und dann ist Ishak noch zweimal zur Stelle, dreht das Ding. Am Ende geht es 3-2 für Nürnberg aus, und der Trend war ja dann schon uns sehr wohlgesonnen, ganz anders als Eintracht Braunschweig. Das bleibt natürlich in Erinnerung. Du hast es auch angesprochen, Markus, dieses Spiel gegen Union Berlin. Da, als die ganze Kurve dann schon sang, der FCN steigt wieder auf, und Felix, der ja auch mehrfach mit dem Podcast hier zu Gast war, und ich standen nebeneinander und haben gesagt, wir singen das noch nicht. Wir singen das jetzt noch nicht. Es ist Ende Januar. Also wir singen das, wenn es soweit ist, aber vorher wird hier nicht gesungen. Das waren natürlich besondere Momente. Und ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, das Spiel gegen Erzgebirge Aue. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich ein Tor im Stadion verpasse, obwohl ich auf der Tribüne stehe. Ich weiß bis heute noch nicht so ganz, wie es passiert ist. Auf einmal, ja, hat der Erzgebirge Aue das Gegentor erzielt. Und ja, so bleiben viele, viele Erinnerungen, die uns mit der Saison 2018 verbinden werden. Ihr habt das Derby in der Hinrunde angesprochen. Auf der anderen Seite der emotionalen Skala liegt wahrscheinlich das Derby in der Rückrunde. Und das Ganze formt dann letzten Endes eben die Eindrücke der Saison 2018. Und die steht am Ende vor allen Dingen unter einem sehr, sehr guten Stern, weil da eben drüber steht Rekordaufsteiger. Ich möchte mich bei euch dreien bedanken. Natürlich auch bei allen anderen, die im Laufe der Saison hier zu Gast waren, die sich für Gegnergespräche bereitgestellt haben, um mein Unwissen über ihren Herzensverein dann etwas aufzubessern. Vielen Dank für reichlich Diskussion, Meinungsaustausch und auch die ein oder andere Therapiesitzung, die wir hier abgehalten haben nach weniger guten Spielen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es vergessen, das Tippspiel auszuwerten, aber das werde ich nachreichen, und dann werden wir hier noch einen Tippspielsieger küren, und dann gucken wir mal, ob mein 2-1 Gurkentipp am Ende da siegreich war oder ob euer Mut am Ende mehr belohnt wurde. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wenn was Schwerwiegendes beim 1. FC Nürnberg passiert, dann sind wir natürlich damit dann auch für euch zur Stelle. Ansonsten werden wir rechtzeitig vor dem DFB-Pokal dann zur Stelle sein, werden uns die Sommerwechsel anschauen. Die ersten Verpflichtungen sind ja bereits getätigt. Törles Knöll, Kevin Goden, Christian Matenia sind die Namen, die jetzt bereits bekannt sind. Abgänge gibt es auch schon reichlich, 9 Stück mittlerweile an der Zahl. Das alles wird dazu führen, dass die Mannschaft, die aufgestiegen ist, nicht unbedingt die gleiche sein wird, die dann erste Liga spielt. Aber ein paar Gesichter werden wir auf jeden Fall wiedererkennen, und darauf können wir uns, denke ich, freuen. Und wir freuen uns, denke ich, ja, dann vor allen Dingen auf die erste Bundesliga. Und dann sind wir gespannt, was der 1. FC Nürnberg da zu leisten imstande ist. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen Sommer und schaltet dann auch wieder ein, wenn es heißt Total Beklubbt, das Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.